Deutschlandfunk Kultur Literatur.
Ein steriler Raum mit vier Stühlen, so grau bezogen, dass man die Farbe gleich wieder vergisst. Vier Menschen sitzen, rekeln, lümmeln herum. Einer fragt, wollen Sie reden? Drei wollen erst nicht antworten, tun es dann doch. Eindeutig ist nur die Situation, eine Gruppentherapie. Alles andere ist nicht so klar. Jean oder Jeanne? Jean, nein, Jeanne, doch lieber Jeanne. Jeanne ist eine von drei Frauen, die ein abenteuerliches Leben führten, um den Preis, dass sie keine Frau waren oder zu sein schienen. Oder nicht so waren, wie Frauen zu ihrer Zeit zu sein hatten. Das ermöglichte ihnen ein abenteuerliches Leben. Das Abenteuer, die Erste zu sein. Als Erste die Erde zu umfahren. Als Erste den Atlantik nonstop zu überfliegen oder den amerikanischen Kontinent zu betreten. Pionierinnen. Ein Hörspiel von Ulrich Wölk.
Jean oder Jeanne?
Jean.
Gut, Jean.
Nein, Jeanne. Doch lieber Jeanne.
Oh, wie Sie wollen, Jeanne.
Es geht beides.
Beides?
Jean, Jeanne. Ich bin beide.
Aber wie kann das sein?
Sie haben es doch gehört. Sie ist beide.
Amelia, ich finde, wir sollten Jean oder Jeanne für sich selbst sprechen lassen.
Das tut sie ja. Aber Sie treiben sie mit Ihren Fragen in die Enge.
Tue ich das? Jeanne, treibe ich Sie in die Enge?
Ich weiß nicht.
Das macht nichts. Sie müssen nicht alles wissen. Deswegen sind wir ja hier, um gemeinsam Dinge in Erfahrung zu bringen.
Das stimmt nicht.
Doch, Amelia, so ist es. Sie sollten Jeanne nicht bevormunden.
Das tue ich nicht.
Ich glaube doch. Jean, Jeanne, wissen Sie, warum Sie hier sind?
Nein, vielleicht, nein, nicht so genau.
Sollen wir es gemeinsam herausfinden, was meinen Sie?
Ja, warum nicht?
Jeanne, wir sind hier, weil ihr uns für durchgedreht hält. So einfach ist es, leider.
Nein, Amelia, so ist es nicht.
Ach ja, und wie ist es dann?
Jeanne, ich bleibe bei Jeanne, weil es ihrem biologischen Geschlecht entspricht. Ich hoffe, das ist für Sie in Ordnung. Also, Jeanne, ich halte niemanden für durchgedreht, für verrückt. In solchen Kategorien denken wir hier schon lange nicht mehr. Wir stellen ganz andere Fragen, die nach Realitätsbezügen zum Beispiel.
Das ist nur ein anderes Wort. Wir haben den Bezug zur Realität verloren, Jeanne. Das meint er. Und was heißt das anderes, als irre zu sein? Aber so drückt er es natürlich nicht aus. Welcher Psychiater will heute noch Irrenarzt sein?
Das waren wir nie, Amelia. Wir haben unsere Patienten immer ernst genommen. Das ist die Grundlage unseres Fachs. Aber es ist in Ordnung, wenn Sie es anders sehen wollen.
Sehen Sie, das meine ich. Alles, was wir machen, ist in Ordnung. Als Irre haben wir Narrenfreiheit. Freddy, sag doch du auch mal was.
Wir sollten nicht über Begriffe streiten. Wir sollten Jeanne Gelegenheit geben, ihre Geschichte zu erzählen, ohne uns einzumischen. Jeanne, wir wollen Sie nicht beeinflussen. Was meinen Sie?
Ja, vielleicht.
Was auch immer Sie sagen wollen, wir werden zuhören. Nicht wahr, Freydis? Amelia hat recht, Sie haben noch gar nichts gesagt.
Muss ich hier etwa unbedingt was sagen, oder wie jetzt?
Nein, natürlich nicht.
Na also.
Die meisten machen aber die Erfahrung, dass es gut tut zu reden. Jeanne, erzählen Sie uns doch einfach, wie es dazu gekommen ist, dass aus Jeanne Jean geworden ist.
Das ging nicht anders, sonst hätte ich nicht mitgekonnt.
Mitgekonnt?
Bei der Expedition.
Bei einer Expedition? Welcher denn?
Der Südsee-Expedition des Generals Louis-Antoine de Bougainville.
Bougainville. Das ist schon eine Weile her, nicht wahr?
Ja, das war 1766.
Ich verstehe. Hat Bougainville nicht auch ein Buch darüber geschrieben?
Ja, es heißt Reise um die Welt und war ein großer Erfolg. Rousseau, also dieser berühmte Philosoph, war ganz begeistert davon. Nachdem er es gelesen hat, ist ihm klar geworden, dass es ganz falsch ist, nach Geld und Ruhm zu streben, wie es die meisten bei uns tun. Die Menschen auf Tahiti leben ganz anders, viel natürlicher.
Sie waren auf Tahiti?
Ja, aber das war erst viel später. Aufgebrochen sind wir in Nantes. Wir waren mit zwei Schiffen unterwegs, der Boudeuse und der Étoile.
Reise um die Welt, erstes Kapitel, in dem das Schiff La Boudeuse von Nantes nach Brest segelt und von dort nach Montevideo.
Um mitfahren zu können, hatte ich bei dem Expeditionsbiologen Philibert Commerson als Gehilfe angeheuert.
Ich erinnere mich, dass Herr von Commerson, welcher als ein gelehrter Naturkundiger die Reise mitzumachen sich entschlossen, mich späterhin versicherte, er habe nie ein reicheres Land an Pflanzen angetroffen und rechte Schätze für die Botanik gefunden als die von uns entdeckten Inseln.
Allerdings wäre eine Frau niemals auf so eine bedeutende Expedition mitgenommen worden. Die französische Marine verbot auf ihren Schiffen die Anwesenheit von Frauen grundsätzlich. Und so trat ich dem General Bougainville in Männerkleidern gegenüber.
Wie heißen Sie?
Jean Barret.
Jean?
Ja, Monsieur General.
Sie sind der Kammerdiener des Monsieur Commerson?
Ja. Sein Diener und Gehilfe.
Gehilfe? Kennen Sie sich in Botanik denn aus?
Ich werde alles Notwendige lernen.
So, so. Sie sind noch sehr jung. Nun gut, Monsieur Commerçant ist frei, sich einen Diener nach seinem Gutdünken zu wählen. Willkommen an Bord.
Sie denken natürlich, ich spinne.
Wie kommen Sie darauf?
Sie denken, dass es niemals möglich ist, als Frau unter lauter Matrosen unerkannt zu bleiben. Sie denken, ich fantasiere mir da was zurecht.
Das denkt er von uns allen.
Ob wahr oder nicht. Ich hätte mich als Frau jedenfalls nicht in Männerkleidung versteckt.
Interessant, Freydis. Möchten Sie doch etwas sagen?
Nee, ich halte wieder die Klappe.
Freydis, ich finde, wir können uns über Jeanne kein Urteil erlauben. Wer weiß denn, wie es im 18. Jahrhundert so war?
Hey, ich habe im 11. Jahrhundert gelebt. Dagegen war das 18. wahrscheinlich ein Zuckerschlecken. Ohne Kämpfen lief bei uns nichts. Ich bin eine Kriegerin.
Ich habe auch gekämpft. Eigentlich hätte ich mein Elternhaus in Burgund erben sollen, aber jemand hat behauptet, nach dem Tod meines Vaters, es gehöre ihm. Das war gelogen. Mein Vater hat es rechtmäßig erworben. Aber Unterlagen darüber gab es nicht mehr oder irgendjemand hatte sie verschwinden lassen. Und deswegen habe ich den Prozess verloren, weil sie mir als Frau nicht geglaubt haben. Sie haben mich vor Gericht überhaupt nicht ernst genommen. Ich hatte keine Chance. Und da kam ich auf die Idee, mich in Zukunft als Mann auszugeben. Ich habe eine knabenhafte Figur. Ich ging nach Paris und bekam eine Anstellung als Kammerdiener bei einem Grafen. In seinem Salon habe ich bei einer Matinee von der geplanten Südsee-Expedition des Generals Bougainville erfahren. Da habe ich mich bei Commerçant beworben. Ich wollte die Welt sehen.
Das verstehen wir schon.
Sie verstehen gar nichts. Und Sie wissen auch nicht, wie es ist, eine Frau in einer Männerwelt zu sein.
Dann erklären Sie es mir, Emilia. Wie ist es?
Nun ja, wahrscheinlich war ich etwas besser dran als Jeanne. Als ich meine öffentlichen Auftritte hatte, musste ich mich immerhin nicht mehr als Mann verkleiden, um anerkannt zu werden. Aber eine Männerwelt war die Luftfahrt immer noch. Hat es denn wirklich geklappt, Jeanne? An Bord, meine ich.
So, einigermaßen.
Nach einer Weile mutmaßte man auf beiden Schiffen, dass der Bediente des Commerçant namens Barret eine Weibsperson sei. Sein Körper, der Ton der Stimme, sein glattes Kinn. Seine Sorgfalt, niemals in Gegenwart anderer seine Wäsche anzuziehen und seine Notdurft zu verrichten, bestärkten diese Meinung. Wie konnte man aber andererseits glauben, dass Barré von weiblichem Geschlecht wäre, da man ihn als einen unermüdlichen und erfahrenen Botanisten, seinen Herrn, bei allem Kräutersammeln, selbst auf den mit Schnee und Eis bedeckten Bergen der Magellanischen Meerenge begleiten und auf diesen beschwerlichen Märschen die Mundprovision, das Gewehr und die Bögen mit den Pflanzen tragen sah? Sein Herr nannte ihn deswegen nur sein Lasttier.
Barré! Da oben hinter dem Schneebrett! Sehen Sie dieses blassgrüne Kraut? Es gedeiht dort im Schutz eines Felsens. Es könnte ein Solanumgewächs sein. Sie sind kleiner als ich. Vielleicht kommen Sie durch diese Felsspalte hinauf.
Natürlich, Monsieur.
Dass ich ihn immer noch Monsieur und nicht beim Vornamen nenne. Dabei kennt er mich und er freut sich an mir. Es sei ihm gegönnt. Denn ohne ihn wäre ich nicht hier und nur das zählt. Zu sehen, was noch nie ein europäisches Weib sah. Das aufgewühlte Magellanische Meer, den blau glitzernden antarktischen Schnee, die unbekannten Kräuter, die allem Unwirtlichen trotzen und überhaupt die unfassbare Größe der Welt.
Barré! Gewinnen Sie das Kraut!
Ja, Monsieur! Es ist neu! Es ist noch nicht Teil Ihrer Sammlung! Ich konnte es mit den Fingerspitzen gerade so erreichen. Ich komme zurück zu Ihnen. Die Felsen sind rau. Achten Sie darauf, dass keine Steine auf Sie herabfallen. Ich setze die Füße sehr vorsichtig.
Hier ist es.
Das ist wunderbar. Aus der Nähe sieht es dem Heidekraut ähnlich. Ha, ich denke, ich werde es Erika Commersoni ihn nennen.
Wie immer, Commersoni. Wir Frauen machen die Arbeit und die Männer ernten den Ruhm.
Sie denken, die Männer sind daran schuld?
Naja, wer sonst?
Boah, ich will jetzt mal Klartext reden. Ich habe ein paar besonders unerfreuliche Typen aus dem Weg räumen lassen. Endgültig. Alles andere bringt nichts.
Ich denke, Freydis, wir sollten zuerst Jeanne ihre Geschichte zu Ende erzählen lassen und uns mit Bewertungen zurückhalten.
Ich kritisiere sie ja gar nicht. Ich bin nun mal Wikingerin, egal. Ich wollte ja sowieso die Klappe halten.
Jeanne, wir sind alle auf Ihrer Seite. Sie müssen selbst herausfinden, wer Sie sind, aber vielleicht können wir dabei helfen.
Ich bin Jeanne Barré.
Gratuliere.
Irgendwann ist es sowieso rausgekommen. Das war auf Tahiti. Die Strände leuchteten weiß und wurden von Palmenwäldern gesäumt. Wir lagen in der Matawai-Bucht vor Anker und ich ruderte mit Commerçant an Land.
Als Commerçant in Begleitung seines Barré ans Land stieg, um Kräuter zu sammeln, hatte er kaum den Fuß aus dem Boote gesetzt, als die Einwohner den Bedienten umgaben. Sie schrien, es wäre eine Weibsperson. Und sie wollten nach dem Gebrauch ihrer Insel mit ihm umgehen.
Nach dem Gebrauch ihrer Insel mit mir umgehen.
Ein unverheiratetes Mägdchen kann bei diesem Inselvolk nämlich ihrer Neigung und sinnlichen Trieben ungehindert folgen. Es scheint, dass man kein Bedenken trägt, eine Person zu heiraten, wenn sie gleich noch so viele Liebhaber zuvor gehabt hat. Sie darf also ihren verliebten Neigungen keinen Zwang antun, da sie so viele ähnliche Beispiele vor Augen sieht. Das Klima, das Singen, das Tanzen und die dabei üblichen wollüstigen Stellungen. Alles reizt zur Liebe.
Commerçant und ich den Strand erreichten und wir das Boot auf den Sand zogen, kamen ein paar einheimische junge Männer hinzu. Ihre dunklen Körper waren nur spärlich mit Kleidung bedeckt und ich wusste nicht, ob wir uns vor ihnen fürchten sollten, Aber sie lächelten freundlich und umringten uns neugierig. Ganz besonders sahen sie mich dabei an und sie riefen, Ayen, Ayen, kamen näher, berührten mich, ergriffen schließlich mein Handgelenk und zogen mich mit sich fort in die tropischen Wälder. Ich lief mit ihnen. Ich weiß gar nicht warum. Es gefiel mir einfach. In den Wäldern fragte ich sie, was Ayen bedeutete. Sie versuchten geduldig, es mir zu erklären, bis ich es irgendwann begriff. Mädchen, ich hatte sie nicht täuschen können. Sie hatten mich sofort erkannt.
Seit der Zeit, nachdem Barret auf die Etoile zurückgekehrt war, war es nicht wohl zu verhindern, dass die Matrosen nicht allerlei unanständige Reden gegen ihn führten. An Bord gestand er mir mit Tränen, dass er ein Mägdchen wäre. Sie ist gewiss die erste Weibsperson, die eine Reise wie die unsere tut.
Das ist wahr. Ich bin die erste Frau, die einmal die Welt umrundet hat.
Da haben Sie's.
Was habe ich da, Amelia?
Die Realität. Alles ist historisch verbürgt.
Ach ja. Auch was in den Uferwäldern geschehen ist?
Das offenbar nicht.
Dann fragen wir danach. Jeanne, was ist in den Uferwäldern geschehen?
Ich will nicht darüber sprechen.
Warum, Jeanne? Warum wollen Sie nicht darüber sprechen?
Weil das niemanden etwas angeht.
Die Männer machen sowieso immer das Gleiche mit uns. Bei mir aber nur einmal. Das sage ich euch.
Nein, so war das aber nicht, Freydis. Nicht dort.
Ach ja? Wo liegt denn überhaupt dieses
Tahiti.
Ich muss Barret die Gerechtigkeit widerfahren lassen, dass sie sich auf der ganzen Reise sehr klug und ehrbar aufgeführt hat. Sie ist weder hässlich noch artig und nicht über 27 Jahre alt. Hätten unsere beiden Schiffe auf einer Wüsteninsel Schiffbruch gelitten, so hätte Barret vermutlich eine sonderbare Rolle spielen müssen.
Allerdings, das kann ich dir flüstern. Sei froh, dass das Schiff nicht im Nirgendwo gestrandet ist.
Haben Sie vergleichbare Erfahrungen gemacht, Freydis? Möchten Sie darüber sprechen?
Vergessen Sie es.
Wie ist es bei Ihnen, Amelia? Waren Sie nicht auch auf Tahiti?
Nein, nicht auf Tahiti, aber auf Hawaii. Hawaii wäre meine letzte Station bei dem Versuch gewesen, als erster Pilot einmal am Äquator um die Welt zu fliegen. Aber ich habe es nicht erreicht. Ich bin kurz davor in der Südsee verschollen, wie es immer heißt. So ist es zu den Gerüchten gekommen, ich sei auf einer einsamen Pazifikinsel gelandet und hätte dort etwas mit Nanun, meinem Bordmechaniker, gehabt.
Und, hatten Sie?
Ich sage Ihnen etwas. Solche Gerüchte verraten sehr viel darüber, wie wenig die Menschen über mich wissen.
Wie sind Sie eigentlich Pilotin geworden? Und sogar eine, die einen Rekord nach dem anderen aufgestellt hat?
Na gut. Sie lassen ja eh nicht locker.
Come fly with me, let's fly away. If you can use some exotic booze, there's a bar in far Bombay. Come fly with me, let's fly away.
Das alles, meine Rekorde, meine Prominenz, hing mit George zusammen.
Mit George?
Putnam, meinem Verleger. Und Ehemann. George hatte sehr viel Geld mit dem Buch von Charles Lindbergh über dessen erste Non-Stop-Alleinüberquerung des Atlantiks im Jahr 1927 verdient und war auf der Suche nach neuen Stoffen über fliegerische Glanzleistungen. Da kam ich ins Spiel. Ich bin als erste Frau der Welt über den Atlantik geflogen. Allerdings nicht als Pilotin, sondern an Bord einer Verkehrsmaschine. Das reichte damals, 1928, aber schon, um in den Vereinigten Staaten von der Presse gefeiert und zu einer nationalen Berühmtheit zu werden. Dabei hatte ich einen Pilotenschein und hätte eigentlich auch selbst nach Europa fliegen können.
Pilotin? War das damals nicht ungewöhnlich?
Meine Eltern haben mich zum Studieren nach New York geschickt. Aber das war nichts für mich. Nach einem Semester bin ich wieder zurück nach Los Angeles und habe 28 Jobs gemacht, um das Geld für eine Fluglizenz zusammenzusparen. Meine erste Fluglehrerin war Nita. Nita Snook. Sie war großartig. Ja. Und ein halbes Jahr später habe ich mir meine erste eigene Maschine gekauft. Eine Kinner Airstar. Sie hatte noch einen Rumpf aus Sperrholz und wurde von den Technikern liebevoll, naja, Crackerbox genannt. Ich habe das Fliegen geliebt und ich wollte nie etwas anderes. George meinte, er bewundere mich.
Ich bewundere meinen Mut.
Meine Entschlossenheit.
Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, ein Buch über Ihre Erfahrungen als Pilotin zu schreiben?
Eigentlich nicht, Mr. Putnam.
Ich finde, Sie sollten Ihre fliegerischen Erfahrungen mit anderen teilen. Natürlich auch mit Frauen. Ich meine gerade mit Frauen. Sie sind ein Vorbild. Eine Vorkämpferin für Ihre Geschlechtsgenossinnen.
Ich weiß gar nicht, ob ich in der Lage bin, meine Erlebnisse schriftlich festzuhalten.
Versuchen Sie es doch einfach.
Ja, also gut. Warum nicht?
Und noch etwas, Amelia.
Ja?
Wollen Sie meine Frau werden?
Ich habe mir immer vorgenommen, niemals Dinge zu tun, die andere tun können und tun werden, wenn es Dinge gibt, die andere nicht tun können oder tun werden. Ich denke, dadurch bin ich zum Fliegen gekommen. Unter allen Wundern der modernen Technik ist das Fliegen für mich das Größte. Und es ist auch das Dramatischste, wenn man bedenkt, dass Flugzeuge in nur 30 Jahren vom Traum einiger Erfinder zur Wirklichkeit geworden sind. Wie findest du das?
Das ist gut, Amelia. Das ist wirklich gut.
Mir war durchaus bewusst, dass ich von einem Flug auch einmal nicht zurückkehren könnte. Aber nachdem mir das klar war, schien es mir nicht sinnvoll, mich länger damit zu beschäftigen. Das Schwierigste ist immer, sich für etwas zu entscheiden. Der Rest ist Beharrlichkeit. Ängste sind Papiertiger. Wir können alles tun, wozu wir uns entscheiden. Wir können unser Leben verändern. Und das, was wir dann tun, ist schon der Lohn.
Sie glauben also, dass wir unser Leben verändern können?
Sonst hätte ich es nicht aufgeschrieben.
Aber was bedeutet das? Was ist Veränderung?
Na, zum Beispiel aus einem Dorf in Burgund nach Paris zu fahren und von dort nach Tahiti. Nicht wahr, Jean?
Das stimmt. Ich habe das gemacht, weil ich nicht bleiben wollte, wo ich war.
Mir reicht's jetzt allmählich. Warum sollen wir hier rumsitzen und uns von diesem Seelenquacksalber ständig sagen lassen, dass wir nichts drauf haben?
Habe ich das denn gesagt?
Keine Ahnung, was Sie gesagt haben. Sie sagen ja eigentlich gar nichts, das ist der Trick. Amelia, wollen Sie darüber reden? Jean, sind Sie sich da auch wirklich sicher? Und all so ein Scheiß, der uns verunsichern soll. Schluss damit!
Amelia, verunsichere ich Sie?
Ich würde jetzt jedenfalls lieber allein in einem Cockpit sitzen, als hier bei Ihnen.
Sie wären lieber allein?
Warum nicht? Es macht mir nichts aus, wenn niemand bei mir ist. Das war schon immer so. Ich komme mit mir selbst gut zurecht. Ich bin meistens allein geflogen.
Was denken Sie, wenn Sie allein in Ihrem Cockpit sitzen und starten?
Kein Pilot fühlt seinen Puls beim Fliegen. Er muss in diesem Moment ein Teil der Maschine sein. Wenn er an etwas anderes denkt als das, was unmittelbar zu tun ist, sind Probleme vorprogrammiert. Und Frauen müssen für alles ganz besonders bezahlen. Wir bekommen für vergleichbare Taten mehr Ruhm als Männer. Aber wenn wir versagen, ist die Häme umso größer.
Ja, vielleicht sollte man das etwas diplomatischer ausdrücken, Darling. Ich meine das mit der Häme. Wie wäre es, wenn man den Abernachsatz einfach wegließe?
George, ich bitte dich. Was hat die Presse denn aus dem Women's Air Derby gemacht, das ich organisiert habe? Dem ersten Luftrennen ausschließlich für weibliche Piloten. Puderquastenrennen, das ist unfassbar. Man hat sich über uns lustig gemacht. Dabei halte ich als Pilotin Rekorde, die noch kein Mann geschafft hat. Niemand außer mir hat 2-mal den Atlantik überquert. Niemand außer mir ist über das offene Meer von Mexiko nach Newark und von Hawaii nach Kalifornien geflogen.
Ja, das stimmt. Aber Leser sind empfindlich. Sie hören die positiven Botschaften gern, aber beschimpfen darf sie sie nicht.
Na gut, vielleicht hast du recht. Es macht einfach Spaß, die Kontinente in großen oder kleinen Flugzeugen zu überqueren, Tragschrauber auszuprobieren oder Flugrekorde aufzustellen. Ich habe oft gesagt, dass der Reiz des Fliegens der Reiz der Schönheit ist.
Und der Schönheit, was meinen Sie damit?
Dort oben zu sein, dieser fantastische Himmel, die schneeweißen Wolken unter einem. Muss ich das eigentlich erklären?
Er will dich nur provozieren. Fall doch nicht immer wieder drauf rein.
Keineswegs, Freydis. Wenn Sie meine Fragen als Provokation empfinden, kann ich das nicht ändern. Ich werde sie dennoch weiterstellen. Ich interessiere mich für alle Aspekte einer Geschichte. Und ich bin nun mal davon überzeugt, dass es in dem, was wir tun, vieles gibt, was uns nicht bewusst ist. Wie ist es zum Beispiel mit den Gefahren des Fliegens, Amelia? Wir reden hier schließlich nicht über das Billigfliegerzeitalter, sondern über die 20er und 30er Jahre. Gab es denn nie eine kritische Situation?
Doch, die gab es. Es gibt keinen Pilot, der solche Situationen nicht schon erlebt hat. Das Schlimmste, was mir je passiert ist, war übrigens über Grönland und Island, Fredis. Das war bei meiner Non-Stop-Atlantik-Überquerung. Mir war ganz klar, dass ich diesen Flug machen würde, weil ich zeigen wollte, dass eine Frau mit der entsprechenden Ausbildung das schaffen kann. Ich startete am 20. Mai 1932 von Harbor Grace in Neufundland und sah schon bald im Cockpitfenster den Sonnenuntergang und die ersten Sterne über mir. Der Anblick war wunderbar und ich fühlte mich großartig. Doch dann geschah etwas, das ich in meinen 12 Flugjahren noch nicht erlebt hatte. Der Höhenmesser fiel aus. Das gehört zum Schlimmsten, was einem als Pilot passieren kann. Vor allem nachts, wenn man nichts sehen kann. Ich flog durch die neblige Schwärze eines Sturms und kannte den Abstand zum Boden nicht. Also ging ich höher, was sicherer ist. Doch ich war über dem Polarkreis und die Steuermechanik begann zu vereisen. Ich lief Gefahr, die Kontrolle über die Maschine zu verlieren. Also musste ich wieder sinken. Aber zu weit unten hätte ich einen plötzlich im schwarzen Nebel auftauchenden Eisberg rammen können. Stundenlang flog ich ständig auf und ab. Bis ich endlich, schon fast ohne Treibstoff, auf einer Kuhweide in der Nähe von Londonderry in Irland landen konnte. Als erste Frau, die den Atlantik nonstop überquert hatte.
Das ist großartig, Amelia. Aber wie hat George das erlebt? Wenn Sie sich schon keine Sorgen um Ihr Leben gemacht haben, hätte er es nicht tun müssen?
Natürlich. Das hat er. Aus mehreren Gründen. Unsere Ehe war ja auch eine Geschäftsbeziehung. Und als Paar hatten wir unsere Vereinbarungen.
Vereinbarungen?
Es war eine, sagen wir, offene Ehe.
Das ist ein sehr modernes Konzept.
Ich bin eine moderne Frau. Und eine gefragte Frau. Nach meiner Atlantiküberquerung waren meine Vorträge immer ausverkauft. Die Kunst des Fliegens. Und das, meine lieben Zuhörer, ist es, was ich Ihnen zum Abschluss mit auf den Weg geben möchte. Ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie wir Frauen mit den Errungenschaften der Technik umgehen. Wie wir sie uns zunutze machen können. Ich habe überall Frauen getroffen, die genauso davon überzeugt waren wie ich, dass wir gerade in der modernen Welt so vieles tun können. Und dass es allen, unabhängig vom Geschlecht, auch gestattet werden sollte, es zu tun. Ich glaube, die Frau, die ihren eigenen Job erschaffen kann, ist die glückliche Frau. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Du warst großartig, Darling. Die Frauen lieben dich, weil du ihnen Mut machst. Und es ist einfach nur, indem du ihnen sagst, wer du bist. Die Frau, die ihren eigenen Job erschaffen kann, ist die glückliche Frau. Ha! Du hast es geschafft. Du bist also glücklich?
Ja, das bin ich.
Mit mir?
Auch mit dir, George.
Auch?
Ich habe dir nie etwas anderes versprochen.
Irgendwann werde ich dich verlieren.
Du hast mich nie gefunden.
Es war also ein, Verzeihung, wenn ich das so profan sage, ganz gewöhnlicher Absturz?
Es gibt keine gewöhnlichen Abstürze. Jeder Absturz ist anders. Sie gleichen sich nie. Bis auf den Punkt, dass selten jemand überlebt.
Und doch sitzen Sie hier.
Ich sagte ja auch, selten. Was stört Sie daran?
Mir reicht es allmählich. Wir sind hier. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen.
Das finde ich nicht, Freydis. Es ist schon der Rede wert. Insbesondere bei Ihnen.
Bei mir? Was soll denn das jetzt? In meiner Story gibt's jedenfalls keine mysteriösen Abstürze. Entschuldige, Amelia.
Kein Problem, stimmt ja.
Aber man hört viel Widersprüchliches über Sie.
Das sind alles Lügen.
Was sind alles Lügen?
Was schon? Dass ich eine blutrüstige Schlampe bin, ist doch klar. Wer sowas in die Welt setzt.
Und wer?
Männer natürlich. Ich dachte, sie blicken durch. Jedenfalls behaupten sie das dauernd.
Nein, Freydis, das behaupte ich nicht. Ich stelle nur Fragen. Das habe ich schon oft gesagt.
Fragen, Fragen, Fragen. Dann fragen Sie mich doch mal, wie ich die Dinge sehe.
Wie sehen Sie die Dinge?
Ganz einfach. Dass wir Frauen von den Männern nichts zu erwarten haben.
Ist das so?
Na klar.
Aber Sie sind doch zu einer Sagenheldin geworden.
Sie meinen die Vinland-Saga?
Die ist immerhin Ihr norwegisches Nationalepos.
Na toll. Und was steht da drin? Freydis Eriksdottir, die Frauenschlechterin.
Das heißt, die Saga stimmt nicht?
Natürlich stimmt sie nicht. Diesen Unsinn hat Leif in die Welt gesetzt.
Leif Eriksson.
Na klar, mein Bruder, der Arsch.
Also war das alles ganz anders damals in Vinland?
Total anders. Ich erzähle euch das jetzt mal. Wir waren auf Grönland, meine Eltern, Leif und ich.
So etwa im Jahr 1000.
Genau. Leif hatte gehört, dass es westlich von Grönland eine Küste geben sollte. Das hat ihn neugierig gemacht. Er ist mit ein paar Männern losgesegelt und es war so. Nach 9 oder 10 Tagen ist er dort gelandet.
In Amerika?
Ja. Soweit ist die Vinland-Saga korrekt. Das wird alles beschrieben, wie die Schiffe in See stachen und so weiter. Leif hat das aufschreiben lassen. Selbst konnte der ja gar nicht schreiben. Und lesen auch nicht besonders gut.
Die Schiffe stachen gen Westen in See und überwanden die eisigen Wellen des bewegten Gewässers. Am 9. Tage erblickte Leif Eriksson einen Streifen Land am Horizont, so wie es ihm geschildert worden war. Er beschloss, die fremde Küste zu erkunden, fand eine Stelle zum Ankern und nannte das Land, nachdem er eine Siedlung gegründet hatte, Vinland. Und dann?
Nach einem Sommer ist Leif nach Grönland zurückgekommen und hat uns von Vinland erzählt. Mir gefiel seine Schilderung. Und ich sagte zu ihm, lass mich dahin fahren. und eine dauerhafte Kolonie aufbauen. Wir können uns da ansiedeln. Leif, wir können unser Reich vergrößern.
Du willst nach Wieland?
Warum nicht?
Das ist nichts für Frauen. Die Eingeborenen mögen es nicht, wenn man sich dort ansiedelt. Irgendwann werden sie versuchen, uns zu vertreiben. Und was wollen wir da? Da wachsen ein paar süße Beeren, aber sonst ist es so wie hier.
Wie hier? Wie hier? Hier geschieht doch nichts mehr. Willst du dein Leben damit zubringen, abends am Feuer die Füße hochzulegen und Met zu trinken? Ich fahr da hin.
Dein Platz ist hier bei deinem Mann und deiner Familie.
Wer sagt das? Hast du das etwa zu bestimmen? Leif hat sich nicht weiter damit beschäftigt, weil er dachte, ich könnte ohne ihn sowieso nichts machen. Aber ich habe mich an Helgi und Finnbogi gewandt. Nicht gerade Geistesgrößen, aber fitte Seeleute. Und geschäftstüchtig. Ich meinte zu ihnen, mit den süßen Beeren aus Vinland könnten sie bestimmt ein Riesengeschäft machen. Sie waren zuerst skeptisch. Aber im nächsten Frühjahr sind wir rübergefahren. Mein Mann Forgavur ist auch mitgekommen. Es war also alles korrekt geregelt.
Und was ist schiefgegangen?
Naja, kaum waren wir angekommen, wollten Helgi und Finnbogi ihr eigenes Ding aufziehen und haben eine zweite Siedlung gegründet. Sie wollten das Geschäft mit den Bären alleine machen. Ich war stinksauer und dachte, was soll es denn jetzt? Und irgendwann bin ich zu ihnen rüber.
Ja, und dann?
Als Freydis jene Siedlung erreichte, die Helgi und Finnbogi gegründet hatten, empfingen diese sie mit der gebührenden Gastfreundschaft. Doch als Freydis ihnen vorwarf, ihr Vertrauen missbraucht zu haben, wurden sie zornig und fielen über sie her. Und sie riefen auch die anderen Männer der Ansiedlung herbei und ermunterten sie, mit Freydis umzugehen, wie sie meinten, dass es sich für einen Mann gezieme. Als Freydis zu ihrem Mann Forgavur zurückkehrte und ihm berichtete, was geschehen war, raste dieser vor Zorn. Freydis forderte ihn auf, den Frevel zu rächen. Daraufhin rief Forgavur seine Kämpfer zusammen und zog gegen das Dorf der Verbrecher. Sie töteten alle Männer dort, so wie Freydis es verlangt hatte. Doch als sie zurückkehrten, gab Freydis sich mit dem Tod der Männer nicht zufrieden. Sie wollte, dass auch alle Frauen in der neuen Ansiedlung getötet würden. Dies erschien Forgavur und seinen Kämpfern als Strafe für das an ihr begangene Unrecht zu streng. Doch Freydis ließ sich nicht davon abbringen. Sie ging selbst in die neue Siedlung und tötete alle Frauen mit ihrer Streitaxt. Als sie zu Forgavur zurückkehrte, waren ihre Hände und ihre Kleidung rot von dem vergossenen Blut. Und es war ein wildes Leuchten in ihren Augen.
Wow. Das ist heftig.
Ist das wahr, Freydis? Du hast alle Frauen umgebracht?
Natürlich nicht.
Die Vinland-Sagas werden aber von Historikern als seriöse Quelle betrachtet. Wikinger-Siedlungen in Neufundland sind archäologisch belegt.
Ich denke, ich hätte im Cockpit was durchgemacht, Freydis. Aber dass ich über Neufundland und Grönland stundenlang auf- und abfliegen musste, war ein Klacks gegen das, was dir da unten widerfahren ist.
Wie leid mir das tut. Es kommt mir so ungerecht vor, dass es bei mir auf Tahiti mit den Männern so anders war.
Geschenkt. Vor 1000 Jahren herrschen raue Sitten, das war ich gewöhnt. Ich komme damit klar. Aber dass sich alle Frauen in Vinland massakriert haben, soll es Schwachsinn, eine glatte Lüge.
Freydis, die Sache ist strafrechtlich nicht mehr relevant. Und für mich wäre das sowieso nicht von Bedeutung. Sie können hier zu allem stehen, was Sie getan haben. Es muss ja einen Grund dafür geben, dass es in den Vinland-Sagas so berichtet wird.
Na klar gibt es den. Ist doch logisch, denken Sie mal drüber nach. Aber wenn Sie es nicht blicken, ich erzähle Ihnen das natürlich auch noch. Die Sache ist ganz simpel. Nachdem ich von Forgavur Rache gefordert hatte, zog er mit seinen Männern los, um meine Ehre wiederherzustellen. Aber kaum waren sie in der anderen Siedlung angekommen und hatten dort alle Männer umgebracht, stellte sich heraus, dass sie kein bisschen besser waren als Helgi und Finnbogi. Sie sagten sich, dass sie mit den Frauen dort ja auch ihren Spaß haben könnten. Sie haben sich ein paar Stunden auf ihre Weise vergnügt. Aber als sie damit fertig waren, kriegten sie kalte Füße. Sie befürchteten, dass die Frauen sich bei Leif beschweren würden. Deswegen haben sie alle umgebracht und mir die Sache in die Schuhe geschoben. Sie behaupteten, ich wäre das gewesen. Ich wäre ausgerastet und hätte die Frauen massakriert. Und Leif, der Idiot, hat es ihnen abgekauft und in die Wienland-Sagas übernommen.
Aber ihr Bruder hat sie doch auch bewundert und in einer späteren Passage der Wienland-Sagas als Heldin im Kampf gegen die Eingeborenen dargestellt.
Ja, hat er. Wahrscheinlich hat er ein schlechtes Gewissen. Er hat wohl geahnt, dass an der Version von Folger wohl was faul war. Und das andere, ich meine die Geschichte von der Schlacht gegen die Einheimischen, das stimmte.
Als Freydis Eriksdottir sah, dass Forgevor und seine Mannen von den angreifenden Eingeborenen zurückwichen, rief sie ihnen zu.
Warum flieht ihr vor ihnen wie Hasen? Seid ihr keine Männer? Warum schlachtet ihr sie nicht? Wie ihr jeden Tag das Vieh schlachtet. Gebt mir ein Schwert.
Und ich zeige
euch, was Kämpfen heißt.
Doch die Männer beachteten sie nicht und flohen weiter. Freydis blieb zurück und begab sich in ein Gehölz. Dort fand sie Snorrason, den ein scharfer Stein getötet hatte, der in seinen Kopf gedrungen war. Freydis ergriff sein Schwert und bereitete sich darauf vor, gegen die Eingeborenen zu kämpfen. Sie trat aus dem Gehölz und die Eingeborenen kamen auf sie zu. Da riss sie sich das Hemd vom Leib, strich mit dem blitzenden Schwert über ihre blanken Brüste und stieß einen furchterregenden Schrei aus. Darüber entsetzten sich die Eingeborenen. Sie flohen zu ihren Booten und retteten sich aufs Meer. Als Forgevor und Karlsefni dies sahen, kamen sie zu Freydis und lobten sie für ihren furchtlosen Einsatz. Sie versprachen Leif, alles so zu berichten, wie es sich zugetragen hatte. Und ihren außergewöhnlichen Mut und ihre Entschlossenheit.
Ja, ja, bla 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 bla. Auf einmal war ich die große Heldin. Die hatten alle die Hosen voll. Und Leif war im Übrigen auch nicht besser. Ich sag das sehr ungern über meinen Bruder. Aber wenn's nach mir gegangen wäre, hätten wir Vinland nicht mehr verlassen, sondern wären an der Küste nach Süden weiter gesegelt und hätten das Land besiedelt. Mit den Eingeborenen konnte man fertig werden, das hatte ich ja nun bewiesen. Dann wären die USA heute norwegisch und wir Wikinger die Herren der Welt. Aber Leif wollte ja nicht auf mich hören. Und trotzdem steht heute mitten in Reykjavik eine Riesenstatue von ihm. So läuft das ja immer.
Allerdings, Freydis hat recht. Was wir Frauen leisten, wird ignoriert.
Also ich finde das auch ungerecht. Wisst ihr, dass nach Philibert Commerson 70 Tier- und Pflanzenarten benannt worden sind und nach mir nur eine einzige, ein Nachtschattengewächs?
Das ist nicht nur ungerecht, sondern ein Skandal. Ey, Seelenklempner, was sagen Sie dazu? Statt anzuerkennen, dass wir kein bisschen weniger drauf haben als die Männer, wollen sie uns ständig einen fehlenden Realitätsbezug nachweisen.
Es ist nun mal meine Aufgabe, Freydis, Menschen dazu zu bringen, sich ihrer Realität zu stellen. Wenn ich mir aussuchen könnte, welche Realität, wäre ich froh. Glauben Sie mir, ich würde das für Sie alle sofort so hinbasteln, dass es passt. Aber das kann ich nicht. Niemand kann die Realität seinen eigenen Wünschen und Bedürfnissen anpassen. Ich nicht und Sie auch nicht. Wir müssen die Fakten anerkennen.
Und was heißt das?
Tja, was heißt das? Lassen Sie mich dazu ein kleines Experiment machen. Und? Schon mal gehört?
Ein Klingelton. Was soll der beweisen?
Tja, was? Dieser Ton gehört zu den bekanntesten Melodien überhaupt. Er erklingt weltweit geschätzte 1,8 Milliarden Mal pro Tag. Das heißt rund 20.000 Mal pro Sekunde. Er ist eine Phrase aus einem Gitarrenstück von Francisco Tárrega. Grand Vals. Von 1902. Es tut mir leid, wenn ich schon wieder mit der Realität komme, aber die einzige von euch, die diese Melodie kennen könnte, ist Amelia. Sie war 1902 fünf Jahre alt. Wie ist es, Amelia? Woher kennen Sie diese Melodie? Aus einem Gitarrenkonzert?
Nein, das nicht.
Und Sie, Jean? Kennen Sie die Melodie auch?
Ja, also, ja.
Sehr schön. Aber die Wahrheit ist, dass der Grand Vals im 18. Jahrhundert noch gar nicht komponiert war.
Ja, das verstehe ich jetzt auch nicht so ganz.
Was gibt's denn da zu verstehen? Das ist schon eine Melodie. Als hätten wir im 11. Jahrhundert nicht gesungen. Woher wollen Sie denn wissen, dass dieses Dili-di-di-di-di-di-di-di auf den Mist dieses Ta-ta-ta und so gewachsen ist? Vielleicht haben die Menschen das schon seit Jahrhunderten gepfiffen. Und dieser Gitarrenheini hat das nur aufgeschnappt und in sein Konzert eingebaut. Das wäre doch möglich.
Ja, das wäre es, aber sehr wahrscheinlich finde ich das ehrlich gesagt nicht. Es gibt nämlich noch eine andere, in meinen Augen plausiblere Erklärung.
Ach ja? Und die wäre?
Dass Sie gar nicht Fredis Eriksdottir aus dem 10. Jahrhundert sind.
Klar. Wir bilden uns das alles nur ein. In Wirklichkeit gibt's uns gar nicht. Jeanne nicht, Emilia nicht, mich nicht. Und das, was wir gemacht haben, gibt's natürlich auch nicht. Unsere Taten, Jeannes Entdeckung, Emilias Rekorde, meinen Mut. Das würde Ihnen wohl passen, dass unsere Leistungen nur Einbildung sind.
Man kann sich sehr viel einbilden.
Vielleicht bilden Sie sich ja etwas ein. Vielleicht leben Sie in einer Scheinwelt.
Interessant, doch welche Welt sollte das sein?
Eine Welt, in der es Frauen wie uns nicht gibt. Denken Sie darüber mal nach.
Das kann ich tun. Tatsache ist aber, Jeanne, dass wir nicht hier sind, um über meine geistige Gesundheit nachzudenken.
Sind Sie sich da ganz sicher?
Wenn ich mich in diesem Raum so umsehe, würde ich sagen, die Situation ist ziemlich eindeutig.
Ach ja? Und warum sagten Sie dann gestern, es wäre vielleicht möglich, dass wir Ihnen helfen könnten? Sie taten sich sehr schwer mit diesem Eingeständnis. Erinnern Sie sich noch daran?
Ihr mir helfen.
Ja, vielleicht haben Sie das verdrängt.
Verdrängt? Sehr witzig. Ihr haltet euch wohl für sehr schlau, den Spieß einmal umzudrehen. Habt ihr das vorher ausbaldowert?
Wir dringen heute nicht zu ihm durch. Er leugnet immer noch. Und sogar wieder hartnäckiger als gestern.
Alles gut, Amelia. Ich hab's gehört und kapiert. Ist lustig. Können wir jetzt trotzdem weitermachen?
Ich hab wirklich gestern gedacht, er wäre einen Schritt weiter gekommen.
Schluss jetzt. Ich bin nicht das Problem. Wir machen jetzt weiter oder... Ja, vielleicht reicht es für heute ja auch.
Wahrscheinlich liegt es daran, dass er nicht akzeptieren kann, von Frauen behandelt zu werden. Das gibt ihm ein Gefühl von Unterlegenheit, die ihn immer wieder zurückwirft.
Er verlegt die Existenz von selbstbewussten Frauen in die Fantasie. Er ruft historische Vorbilder, die er kennt, in sich wach und projiziert sie auf uns, um ihnen, also uns, dann zu unterstellen, dass sie, also wir, nicht real sind.
Ja, das klingt plausibel. Und es bedeutet, er verleugnet nach wie vor jegliche Realität der Therapiesituation.
Nein, es gibt keine Therapiesituation.
Sind Sie sicher?
In Bezug auf mich, es gibt keine, glaube ich...
In Bezug auf Sie. Wie heißen Sie?
Was meinen Sie? Was soll diese unsinnige Frage?
Es ist keine unsinnige, sondern eine ganz einfache Frage. Wie heißen Sie?
Das ist lächerlich. Wieso sollte ich darauf antworten?
Na, wieso denn nicht? Wo liegt das Problem? Ich weiß, wie ich heiße.
Ich auch.
Na, wir hören.
Lächerlich, aber bitte. Mein Name ist...
Na, Antoine de Bougainville?
Ist...
George Putnam?
Ist, Antoine de... George de...
Na?
Leif.
Erikson.
Leif. Putnam.
Philibert Commerson.
Helgi oder von Bogi.
Ich erinnere mich gerade nicht. Moment.
Na?
Leif Commerson.
Wie?
Finnburgi Bougainville. General. Ich hab's. General Antoine de Putnam. Nein?
Ja, ganz da dran.
Ich versteh's nicht.
Nee, Philibert, ich auch nicht.
Büttner.
Da sind wir ganz nah. Völlig richtig.
Antoine Leifson. Elgi. Helgi.
Ein weiter noch?
General Lefty.
Genau.
Der Helgi Defend Boogie.
Kommt?
Philippe.
Heute nicht mehr. Wird nichts mehr.
Ich fürchte, er hat noch einen weiten Weg vor sich.
General Life.
Wir haben jetzt aber alles versucht.
Ja. An uns liegt es jetzt nicht mehr. Nicht mehr jetzt.
Wir werden trotzdem weitermachen.
Ja, natürlich tun wir das. Ich meine, das ist unsere Pflicht. Wir sind Ärztinnen.
Leute, es ist ehrenhaft von euch. Aber manchmal frage ich mich wirklich, ob es das wert ist.
Oh, es gibt so viele wie ihn. Wir können sie doch nicht alle aufgeben.
Warum denn nicht? Freddy's for future. Mann.
Ja, aber wir sind nun mal nicht so wie die.
Okay. Dann machen wir also weiter und weiter
Machen wir weiter.
Ja, machen wir weiter. So sind wir. Wir geben nicht auf.
Nein. Gefunden? Na, dann legen wir uns mal hin jetzt. Ne? Gehen wir rüber.
Ja, für heute ist genug. Das war's.
War anstrengend.
Pionierinnen. Hörspiel von Ulrich Wölk. Es sprachen Julia Windischbauer, Inka Löwendorf, Sabine Falkenberg und Uli Nöten. Ton Martin Eichberg, Regie Giuseppe Majo, Redaktion Jörg Plath. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2022.